Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom YorkCast, ein Podcast über all das, was uns an Kino fasziniert, mit euren Hosts Leonie
und Marvin.
Wir sitzen heute im Kino International, das gerade noch eine Baustelle ist, und sitzen zusammen mit Tore. Hallo Tore.
Hallo, schönen guten Tag.
Tore ist die zukünftige Hausleitung des Kino Internationals, aber mit dem Kino schon länger verbunden. Magst du mal erzählen, was du hier machst?
Ich habe bis zur Schließung im Mai 24 mit meinen wunderbaren Kolleginnen Hanna und Linus den Eventbereich hier im Haus verantwortet, also alle Premieren und das ganze Vermietungsgeschäft, was Konferenzen, Preisverleihungen und solche Späße waren. Ich habe mich auch viel um die Lesungen gekümmert. Das Ganze natürlich immer eng koordiniert mit dem Kinoleitungsteam. Ronja und Laura haben wir zu fünft dieses Haus zusammen mit unserem ganzen großen, großartigen Service-Team bespielt.
Wie bist du denn zum Kino International gekommen?
Ich habe nach dem Abitur und nach einem FSJ und nach einem Orientierungsjahr Gastro dachte ich, okay, jetzt müsste ich irgendwann mal was machen. Dachten vor allen Dingen meine Eltern, wie das so denn immer ist in dem Alter. Und ich habe sage und schreibe eine Bewerbung geschrieben. Ja, ich habe dann einfach geguckt, ich wusste nicht so richtig, was ich möchte, aber habe dann geguckt, was die York-Kino-Gruppe denn so an Ausbildung hat, weil ich nach dem ganzen schulischen Kontext nicht noch Bock auf studierenden Kontext hatte und dachte, eine Ausbildung taugt ja auch was. Und dann gab es da die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann und das hat ziemlich gut meinen Fähigkeitenkatalog und meinen Erfahrungskatalog getroffen. Hab in der Zeit in Friedrichshain am Frankfurter Tor gewohnt und habe mich einfach auf diese Stelle beworben, nicht wissend, dass die speziell fürs Kino International ist, was nicht nur aus Arbeitswegperspektive damals ganz großartig war, sondern denn tatsächlich auch aus Bezug zum Haus. Ich bin zwar Berliner, aber war relativ spät erst, ich glaube sogar im Jahr 2013 bei der Berlinale in Hayat Buyu, einem türkischen Film, der mir in einzelnen Bildern immer noch ganz klein in Erinnerung geblieben ist. Das erste Mal im Saal, im Haus war ich schon vorher mal beim Berlinale Karten kaufen.
Jetzt musst du kurz Jahrgangsreveal machen, wenn du 2013 das erste Mal hier warst. Du sagst, das war relativ
91.
Spät. Okay.
Genau, mein Kindheitskino ist aber auch ein York-Kino, die Passage. Ich weiß, erinnere mich noch an einen Kindergeburtstag, wo wir Mulan geguckt haben und vorne im Piep-Backwerk war damals noch ein Piep-McDonald's. Genau, und der hatten dann alle Mulan-Actionfiguren. Ja.
Also es gab einen Grund, warum du dich für Kino insgesamt beworben hast. Die Begeisterung war
genau,
von früh auf da.
Das war primär so das Ding. Und dann war zwar Ausbildungsstätte Kino International, aber so gerade in den ersten Wochen musste man denn das Unternehmen kennenlernen und dann war ich in der Rankestraße in unserer Verwaltung und habe da dann zum Beispiel Filmabrechnung sortiert, was ein unaufgeregter buchhalterischer Aufwand ist, aber dadurch, dass oben auf dem Zettel halt Universal Studios stand, war das für jemanden zu der Zeit einfach dann trotzdem aufregend und dieses ganze Kinokontext, selbst wenn es ein verwalterischer Aufwand ist, in diesem Rahmen hat das natürlich dann immer noch mal einen ganz eigenen Reiz und den hat es zum Glück bis heute nicht verloren.
Jetzt bist du dem Haus ja schon sehr lange verbunden. Kannst du irgendwelche Highlights nennen, gerade wenn du so viele Events und externe, wahrscheinlich auch viele internationale Gäste hier hosten durftest?
Ich habe mir selber aus Professionalitätsgründen ein Selfie-Verbot auferlegt, aber ich war kurz davor, das bei Viggo Mortensen zu brechen, habe es dann aber doch nicht getan. Aber das war natürlich, dass ich hier Argon durchs Haus führe, war natürlich eine Besonderheit. In meiner Probewoche war die Verleihung zum Deutschen Computerspielepreis und da gab es einen sehr großen Auflauf an Talents und Casts, an Laudatorinnen und Showbeiträgen. Und da durfte ich denn, weil ich noch nicht viel Erfahrung mit reingebracht habe, durfte ich nur die VIP-Bar machen, wo quasi wenig los war, was tatsächlich so ein bisschen abgestellt war. Aber direkt neben der Bar saß die ganze Zeit Kurt Krömer, hat sich nur freundlich mit den Leuten unterhalten und also da ging es los, dass ich lernen musste, professionell zu sein und nicht die ganze Zeit, wenn der einfach nur so hinplaudert. Da ging es direkt los. Das hat natürlich die Bar entsprechend gesetzt, aber auch die konnte gut erhalten bleiben.
Und du hast noch eine ganz besondere persönliche Verbindung zum Kino, nicht?
Ich habe diverse tatsächlich. Ich habe auch ein inzwischen 6-jähriges Kind, was ich auch in vielen Videos und Fotos in diesem Haus habe wachsen sehen. Aber ich weiß auch noch ganz genau, wie das die erste Person war, ein Kollege, nämlich in der Silvesternacht. Damals hatten wir noch Silvesterpartys. Und mit meinem Kollegen, mit dem ich damals eng zusammengearbeitet habe, mussten wir dann im Saal die Garderobe neu sortieren. Und wir waren so fertig. Und dann ist mir aber klar geworden, weil ich da zu dem Zeitpunkt schon den Plan geschmiedet habe und habe ihm dann gesagt, Micha, dieses Jahr werde ich meiner Freundin einen Antrag machen. Und das ist quasi auch noch mit dem Haus verbunden. So viele, ja klar, wenn man hier 10 Jahre arbeitet, auch persönliche Momente. Ich habe auch aus dieser Zeit diverse Kinokarten behalten. Eigentlich müsste ich mal durchzählen. Aber mein Letterboxd-Score ist nicht so hoch. Also darf ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, gerade bei unseren ganzen Kolleginnen.
Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu dem Anlass, warum wir heute hier sitzen. Nämlich das Kino ist aktuell geschlossen für den öffentlichen Besuch. Und Tore, du begleitest dieses Bauprojekt schon eine ganze Weile. Das hat ja auch einiges an Vorbereitungszeit gekostet. Kannst du uns einmal kurz, bevor wir in die tiefe Materie einsteigen, durchführen, was machen wir ganz grob überhaupt, wer macht das und seit wann läuft das hier alles überhaupt?
Grundsätzlich muss man sagen, dass das Kino International ein Denkmal nationaler Bedeutung ist. Das wurde ganz offiziell in einem Gutachten, das müsste von 2011 und 12 war das, glaube ich, gewesen sein, das wurde quasi mit Blick auf das 50-jährige Jubiläum angefertigt. Das Haus stand relativ schnell nach der Wende, schon 1990 war es, auf der Berliner Denkmalliste, sogar zweifach, nämlich einmal mit dem ganzen Ensemble an der Karl-Marx-Allee und einmal als Einzeldenkmal. Und entsprechend hat die York Kino-Gruppe das Haus die ganze Zeit natürlich gepflegt. Das ist auch die einzige Immobilie, die der York gehört. Alle anderen Häuser, selbst das namensgebende York, sind gepachtet oder gemietet. Und hier haben wir dadurch nochmal eine ganz andere Verantwortung. Dadurch, dass es unter Denkmalschutz steht, gibt es aber auch viele Fördermittel. Und es war denn irgendwann klar, nach 60 Jahren, beziehungsweise damals nach 55 Jahren, durchgängigen Betrieb. Also es gab immer wieder kleinere Eingriffe und kleinere Ausbesserungen, aber das Haus war eigentlich durchgängig geöffnet. Und wir haben immer alles Mögliche parallel zum Spielbetrieb gemacht. Es wurde die Lüftung ausgetauscht, es wurden die Toiletten zum 50-Jährigen erneuert. Die Fassade wurde 2016 neu gestrichen. Die war auch in einem relativ desolaten Zustand. Aber dann war irgendwann klar, wir können jetzt die nächsten wichtigen Schritte nicht mehr parallel zum Spielbetrieb machen, weil die Haustechnik einfach veraltet ist. Es gab diverse abgeklebte Steckdosen, und Lüftungskanäle, die zwar funktioniert haben, es bestand jetzt keine Gefahr oder sowas, aber es war einfach nicht mehr aktuellen Standards und aktuellen Ansprüchen gerecht. Das Haus funktioniert als Kino, dadurch, dass es als Kino auch gebaut wurde, was man ja auch nicht über viele unserer Häuser sagen kann, funktioniert es einfach super, was Wege angeht, was Orientierung angeht. Aber so den generellen Betrieb, alles dahinter, das war oft eine Herausforderung. Wir hatten ganz oft den Fall beim Weihnachtsbaum zur Weihnachtszeit in der Panoramabar, dass man da mal versehentlich einen falschen Stecker gezogen hat und das so verbunden war, dass dann die Kühltruhe am Tresen aus war und wir am nächsten Morgen viel Eis wegschmeißen mussten. Aber das alles war miteinander verbunden. Das heißt, es war klar, wir müssen dieses Haus leider schließen, temporär schließen und einmal haustechnisch grunderneuern. Als wir das erste Mal kommuniziert haben, sind viele Leute direkt nervös geworden, weil wir damals auch noch nicht so sensibel waren. Uns war klar, wir mögen das Haus auch so oder wir lieben das Haus auch so, wie es ist. Wir wollen hier nichts groß umbauen, haben aber unbedacht trotzdem von einem Umbau gesprochen, haben relativ schnell dazugelernt und dann nur noch von einer Sanierung gesprochen und auch von einem temporären Schließen und nicht von einem Schließen. Ich weiß auch noch, bei irgendeiner Veranstaltung war Claudia Roth da, die das auch nochmal ganz genau betont hat. Weil es immer klar war, dieses Haus steht unter Denkmalschutz. Es soll das lebendige Denkmal bleiben, was es ist. Es ist auch nicht nur das DDR-Kino. Es war zum 60-jährigen Jubiläum quasi länger ein York-Kino als ein DDR-Kino. Also es hat nicht nur Geschichte von 63 bis 89, sondern auch darüber hinaus. Und all dem wollten wir Rechnung tragen und wollten dieses Haus fit machen für ganz klassisch die nächsten 60 Jahre.
Deinen eigentlichen Beruf kannst du ja oder konntest du ja während der Sanierung jetzt schlecht irgendwie ausüben, weil das Haus geschlossen ist. Was hast du denn jetzt in den oder seit der Schließung hier eigentlich so getrieben?
Das ging auch schon vor der Schließung los, dadurch, dass wir ja ein Kulturunternehmen sind und kein Bauunternehmen, haben wir alle sehr viel dazugelernt und ich habe es gesagt, das ist eine öffentlich geförderte Maßnahme und mein Hauptarbeitsfeld in den Monaten und Jahren auch schon vor der Sanierung war diese ganze Koordinierung zusammen mit Christian, unserem Geschäftsführer, der ganzen FördermittelgeberInnen. Wir kriegen Mittel aus dem Bundestag, von der Lotto-Stiftung Berlin, vom Senat Berlin und dem Bezirk Mitte. Aus dem Programm wird das Dach zum Beispiel komplett bezahlt. Von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die uns schon immer sehr großzügig unterstützt hat, was eine spendenbasierte Stiftung ist, wo quasi jede Person, mein Patenonkel macht das immer ganz engagiert, spendet zweckgebunden fürs Kino International an die Stiftung Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Das Landesdenkmalamt Berlin unterstützt und begleitet natürlich auch fachlich diese Sanierung sehr. Und das ist, da bin ich der Ansprechpartner für diese ganzen Bereiche. Viele Excel-Tabellen, Zufinanzierungsplänen, Kostenübersichten. Ich arbeite gerade viel zusammen mit unserem Technikteam, vor allem mit Dominik und Klaus, die aus so einer gebäudetechnischen Perspektive auch mit dabei sind. Und da überlegen wir zusammen, wo ist welche Steckdose notwendig. Aber jetzt zum Beispiel gerade eben auch, als wir hier hochgegangen sind, standen wir noch kurz in der Kasse und haben überlegt, kommt da die Leiste davor oder nicht? Hängen wir da das hin? In welche Richtung muss die Tür eigentlich aufgehen? Also da aus dieser Betriebserfahrung, was in diesem Haus notwendig ist, also da auch viele Entscheidungen, wie dieses Haus läuft.
Das hättest du dir nicht träumen lassen, als du das erste Mal das Universal Studios Logo auf einer Abrechnung gesehen hast.
Ja,
wie viele Excel-Tabellen, die später begleiten würden.
Genau, da ist die Begeisterung denn doch. Also das habe tatsächlich auch eine neue Faszination für Architektur durch dieses Vorhaben, aber eigentlich genau bin ich angetreten für Kino und für Veranstaltungen und für einen kulturellen Austausch. Und es gab Phasen, wo ich mich für diesen eigentlichen Zweck motivieren musste, bei dieser Sanierungsmaßnahme, weil es dann auch, also ich habe viel dazugelernt, aber es gab immer wieder Momente, wo ich denke, Leute, wie lange wollen wir jetzt noch über diese Steckdose reden? Aber ich dachte mir, nee, ich bin der, der sie später dann irgendwann mal braucht. Von daher ist es schon ganz gut, jetzt dafür einzustehen, wo wir sie hinsetzen.
Für alle, die das Kino International vielleicht nur aus den Medien kennen und noch nie hier waren, ich weiß gar nicht, wie wir das beschreiben sollen, aber wollen wir gemeinsam einen Weg finden?
Weg ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ich glaube, auch hier beginnt diese Kinoerfahrung einfach schon auf dem Weg. Das Kino liegt direkt am U-Bahnhof Schillingstraße oder aber S-Bahn-Station Janowitzbrücke. Gerade Janowitzbrücke, wenn man mal viel Zeit hat, sollte man das machen, weil dann läuft man so gerade aus der Schillingstraße aufs Kino zu. Was gerade, wenn draußen das große Filmposter ist, ein sehr imposanter Eindruck. Und da sieht man nämlich schon, was auch dieses Haus besonders macht. Es ist ein freistehendes Gebäude. Es ist wirklich Teil eines städteplanerischen Ensembles. Also wir sind auf dem zweiten Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee, der ist zwischen Strausberger Platz und Alexanderplatz. Das ist so Ende der 50er, Anfang der 60er. Das Café Moskau hat ein Jahr später eröffnet. Das wurde alles vom gleichen Architekturkollektiv entworfen. Weil in der DDR gab es natürlich keine Stars, da gab es keine Star-Architekten, aber der hauptfederführende Architekt für dieses Haus war Josef Kaiser, der mit eben einem Kollektiv fast alle Gebäude hier in diesem Gebiet und auch die Wohnscheiben, sagen wir dazu, auch das habe ich dazu gelernt, diese Plattenbau-Hochhäuser auch mit entworfen hat. Da gibt es auch ganz viel Literatur tatsächlich zu, weil das aus einer städtebaulichen Perspektive ein ganz spannendes Feld war und ein ganz spannendes Gebiet ist. Es hat eine sehr hohe Qualität einfach und steht dann wiederum im Zusammenhang zum ersten Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee. zwischen Strausberger Platz und Frankfurter Tor, wo man sich mehr an sowjetischen Stilen orientiert hat. Ich weiß noch, als ich das erste Mal auf der Filmkunstmesse in Leipzig war, da gibt es eine Straße, die sieht genauso aus. Mhm. Also es war ganz klar, da hat man nach dem Vorbild gearbeitet. Dann gab es das Hansaviertel im Westteil der Stadt. Mhm. Und das war so ein bisschen quasi wirklich, auch da kann man, wie gesagt, viel Fachliteratur drüber lesen. Das war so der Systemgegenentwurf und die Karl-Marx-Allee zweiter Bauabschnitt. Davor hieß sie auch Stalin-Allee, also ist alles sehr politisch und fachplanerisch hier aufgeladen. Da gibt es jetzt auch tatsächlich, sollte man vor dem nicht weiter spezifizierten Wiedereröffnungsdatum mal ins Gebiet kommen, da gibt es jetzt auch schon eine Ausstellung zu im U-Bahnhof Schillingstraße zu diesem stadtplanerischen Gebiet hier, die sehr interessant ist. Das heißt, wenn ihr dann irgendwann ins Kino kommt oder mal Perso im Bezirksamt Mitte abholen müsst, nehmt euch auch nochmal die extra 5 Minuten, durch den U-Bahnhof Schillingstraße zu gehen. Auch mit schönen Bildern aus dem Kino International von der Baustelle sogar.
Aber gehen wir mal in das Kino rein tatsächlich. Also wir haben den Weg zum Kino hin jetzt, wenn man die Tür öffnet. Was findet man dann vor?
Ein wunderschönes Foyer mit einer wunderschönen Decke mit ganz vielen Glühbirnen.
Golddecke nennen wir sie.
Gold.
Und das Sitzmöbel, was da drin ist, ist der Donut. Wir haben hier ganz viele Spitznamen.
Der Donut.
Okay, dann gehen wir über die Treppen, die einfach erstmal nur Aufgangstreppen heißen, in die Panoramabar, wo wir hier vielleicht auch mal zum Protokoll geben müssen.
Die einzig wahre Panoramabar.
Ja.
Die erste Panoramabar in Berlin. Wenn man es googelt, findet man vielleicht auch noch eine andere, die vielleicht inzwischen...
Never heard of her.
Deswegen, schwieriges Branding, aber da müssen wir mal gucken. Genau, wir sind die erste Panoramabar.
Wenn wir unser Getränk genommen haben und ein Kinoticket haben und in den Kinosaal gehen wollen, was erwartet uns dort?
Ein perfekt proportionierter Kinosaal, habe ich irgendwo mal gelesen. Und ein Kinosaal, den es so nicht mehr geben kann, weil er keine Stufen hat. Aber die Neigung für aktuelle Baustandards, jetzt wird es direkt super komisch fachlich, zu steil ist. Man merkt es auch ganz oft bei Premieren, wenn denn SchauspielerInnen auf die Bühne gerufen werden, die fangen automatisch an zu rennen. Aber diese besondere Beschaffenheit, Knust, der das Haus damals mit der York, der damals noch Teil der York Kinogruppe war, mit übernommen hat und auch regelmäßig noch Führung durchs Haus macht, der nimmt immer dieses Beispiel, dass viele neue Kinos wie ein Amphitheater eigentlich mehr aufgebaut sind vom Zuschauerraum aus. Aber in einem Amphitheater guckst du ja nach unten. Und eigentlich guckst du in einem Kino natürlich hoch und alle gucken hoch. Deswegen ist dieser flache, stufenlose Aufbau für das auf eine Wand guckende Erlebnis statt auf einen Boden guckende Erlebnis der viel bessere Aufbau. Und wir haben auch überraschend viele gute Sichtachsen. Hanna betont immer, es gibt keine schlechten Plätze im Kino International.
Es waren 551 und es werden in Zukunft wie viele Sitzplätze?
505 oder 506. Bei einem müssen wir noch gucken, ob wir ihn eingebaut kriegen.
Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend. Es erwarten mich 505 gemütliche, langlebige blaue Kinostühle. Ein dazu während des Einlasses passender blauer Vorhang zwischen den Filmen, zwischen Werbung, Trailern und Kinofilm, geht dann aber nochmal ein wunderschöner silberner, goldener Premierenvorhang zu. Dazu später mehr. Und eine, wie ich auch finde, sehr gelungene, abgehangene Decke, die eine ganz leichte, schwebende Wirkung hat, aber ein massives Bauwerk ist. Tatsächlich in seiner Form auch den Zweck hat, den Schall bis zur letzten Reihe zu tragen. Und ich laufe nicht in so eine schwarze Box rein, wie in vielen anderen Häusern, sondern ich habe auch eine sehr stilvoll ausgestaltete Holzlamellenwand. Diese Holzlamellen, direkt der nächste Fun Fact, sind alle gleich. Ich habe ja in der Treppenhalle, in der Panoramabar und im Saal diese Holzlamellen. Die sind aber in jedem Raum, wirken sie leicht anders, weil sie unterschiedlich aufgestellt sind. Die sind quasi, sie haben alle den gleichen Querschnitt, auch die im Saal, wo es erstmal aussieht wie zwei, aber die stehen einfach auf der kurzen oder auf der langen Seite. Und die Art und Weise, wie sie angeordnet sind, ist auch in jedem Raum anders. Und der größte Vorteil an denen ist, sie haben keine parallele Kante zum Saal. Dadurch sind sie enorm schallbrechend. Und wir haben eine richtig gute Akustik in diesem Haus, in diesem Raum. Tatsächlich auch in diesem Haus, auch in der Panoramabar, haben wir eine gute Akustik, trotz dieser riesigen Fensterfront. Ja, und dann erwartet mich vor allem ein Kinogenuss bei einer sehr guten Filmauswahl und bei trotz fehlender Stufen immer einem sehr guten Blick auf die Leinwand, selbst wenn ich vor einem sitze mit meinen knapp, also nee, mit unter 2 Metern, aber nicht so viel unter 2 Metern. Genau.
Und über viele dieser Elemente, von denen Tore gerade gesprochen hat, reden wir heute nochmal ausführlicher, beziehungsweise du redest nochmal ausführlicher. Du hast ein paar Menschen aus den vielen, vielen Gewerken, die an dieser Baustelle beteiligt sind, ausgesucht. Mit wem sprechen wir denn als erstes?
Als erstes haben wir uns natürlich unsere beiden ArchitektInnen, Daniel und Helen, rausgesucht, die sowohl in der Planung als auch jetzt bei der Bauleitung mit an Bord sind. Wir sind jetzt hier live auf der Baustelle. Im Hintergrund hört man es vielleicht auch ganz leise noch brummen. Wir sitzen hier aber in einem akustisch idealen Raum für sowas, in quasi dem perfekten Podcast-Studio. Wenn ihr denn später im Saal sitzen werdet und euch umdreht, habt ihr in der Mitte 3 Fenster, aus denen die Projektion kommt. Und rechts davon ist noch ein kleines weiteres. Das ist die Synchronsprecherkabine. Hier wurden tatsächlich früher Veranstaltungen, mutmaßlich auch Filme, aber das stelle ich mir ganz schön anstrengend vor, live synchronisiert. Deswegen ist dieser Raum perfekt für eine Podcast-Aufzeichnung. Und ich sitze hier mit Helen und Daniel. Vielleicht sagt ihr selber einmal, wer ihr seid und was ihr hier so macht.
Ja, also ich bin Helen und arbeite bei Dickmann Richter Architekten. Wir haben 2 Jahre lang die Sanierung fürs Kino International geplant und betreuen jetzt seit 1,5 Jahren hier die Baustelle.
Und ich bin Daniel Dickmann, der Dickmann von Dickmann Richter. Und wir sind ein kleines Architekturbüro in Berlin, machen das jetzt schon seit 15 Jahren und haben in der Zeit von der Garage uns jetzt bis zum Kino hochgearbeitet.
Bis zu dem Kino? Genau, und wir sitzen hier, ihr habt gerade schon gesagt, ihr habt die Planung übernommen, aber auch die Bauleitung. Jetzt haben wir natürlich hier ein sehr Kino- und filminteressiertes Publikum, da gibt es auch Architekturschnittmengen, bin ich mir ganz sicher. Aber was so eine Bauleitung macht, vielleicht ist das nochmal interessant, dass ihr da mal ein bisschen was zu erzählt. Was passiert, wenn ihr morgens auf die Baustelle kommt? Was macht ihr so den Tag über?
Naja, Bauleitung ist, würde ich sagen, ein weites Feld. Also ich würde jetzt unsere Rolle hier vor allem hauptsächlich in der Organisation sehen. Das ist jetzt für uns auch eine Bauleitung, die wir hier nicht in jedem Bauvorhaben in der Intensität haben. Das ist ein sehr komplexes Bauvorhaben. Wir haben hier sehr viele Gewerke, auch sehr spezialisierte Gewerke. Und unsere Aufgabe ist letztendlich, das alles hier vor Ort zusammenzubringen. Und das auf allen Ebenen, also sowohl technisch, aber wir haben es hier natürlich auch mit Menschen zu tun, also auch auf der menschlichen Ebene. Wir haben hier teilweise 50, 60 Leute auf der Baustelle, die alle unterschiedliche Sprachen sprechen. Und am Ende ist es so unsere Aufgabe, oder so verstehen wir das, hier eine Dynamik hinzubekommen, dass wir das, was wir geplant haben und was wir hier erreichen wollen, nämlich das Haus irgendwie zu bewahren und gleichzeitig technisch eben auf den neuesten Stand zu bringen und so zukunftsfähig zu kriegen, dass wir das auch umgesetzt bekommen. Und bei der Baustelle ist wirklich ja die Komplexität dieser Schnittstellen, wo die Gewerke aneinander kommen und der eine was für den anderen machen muss, sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist das auch eine sehr intensive Bauleitung, die wir hier machen. Also jetzt mal vom Leistungsbild in dem Architektenrecht. In der HAI heißt es eigentlich Objektüberwachung. Das ist eine, würde ich sagen, so schon nochmal was anderes, was wir hier machen. Wir machen hier eigentlich schon was, was jetzt nicht unbedingt unsere Grundleistung ist. Aber es macht halt auch Spaß.
Danke dafür. Danke, dass ihr da auch regelmäßig die extra Meile geht.
Genau, also ich würde da auch noch hinzufügen, also es ist auf jeden Fall auch einfach das Begleiten von dem, was man jetzt 2 Jahre lang geplant hatte. Also ich meine, wir haben das Projekt in der Entwurfsplanung übernommen und man hat sich sehr lange an manchen Stellen extrem detailliert Gedanken darüber gemacht, wie das umgesetzt werden soll. Und das heißt, ich hätte mir jetzt bei dem Projekt gar nicht vorstellen können, nicht dabei zu sein, wenn es auch entsteht. Und das jetzt hier zu sehen, ist auch total toll und super spannend, diese ganzen Menschen zu sehen, die es am Ende machen und es zu begleiten und ja auch an der einen oder anderen Stelle nochmal mit einzugreifen, damit es auch wirklich das wird, was man sich vorgestellt hat. Und ja, das ist auf jeden Fall das Spannendste für mich hier an dieser Bauleitung.
Thema Vorstellung. Architektur ist ja ein sehr kreativer Job, ein Job, wo man eigentlich konzeptionell was schafft. Jetzt sanieren wir hier ja aber und restaurieren und rekonstruieren. Das heißt, wir arbeiten mit Bestand und ich mache mir manchmal die Sorgen, habt ihr genug Spielraum, um euch kreativ zu verwirklichen? Oder genau, wie ist das so für euch? Ihr seid eigentlich angetreten als Architekten und jetzt haben wir hier nur in Anführungsstrichen eine Sanierung, dafür von einem sehr schönen und sehr bedeutenden Haus. Habt ihr dazu Gedanken?
Also wir sind mit unserem Büro in gewisser Weise ein Stück weit spezialisiert auf die Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden. Das ist ja auch eine sehr wichtige Aufgabe, weil es ja eben nicht nur gilt, das Vorhandene zu erhalten, sondern wirklich zu bewahren und auch fortzuentwickeln. Und das ist ja hier auch ein besonders interessanter Punkt, dass wir ja nicht, sagen wir mal, wir behalten das in seiner Gestalt, in seiner äußerlichen Gestalt, das Haus, aber es bekommt ja ein ganz neues Innenleben. Also auch was das Kino angeht. Wir haben ja nachher eine ganz moderne Kinotechnik dann hier und eine moderne Lüftungstechnik. Und das ist in jedem Falle auch ein sehr kreativer Prozess, das hier zu integrieren. Das ist nicht so, dass das einem so zufällt. Ich glaube, ich habe auch noch bisher keine Baustelle betreut, wo ich so viel improvisieren durfte wie hier. Was mir natürlich auch sehr viel Freude macht und sehr viel Spaß macht.
Trotz der intensiven Planung.
Wir haben doch auch 2 WCs geplant.
Ja, genau, das ist auch ein guter Punkt. Genau, 2 WCs. Und du hast ja auch schon gesagt, wir erhalten. Jetzt gibt es natürlich viele in unserem Publikum, die die letzten 1,5 und dann am Ende Richtung 2 Jahre das Haus schmerzlich vermissen. Dann kommen sie hier wieder rein. Und wie wird das denn so? Also wir haben es ja schon im Rahmen von der Schließungskommunikation so ein bisschen schon mal vorgewarnt. Es wird sich äußerlich, du bist bei diesem Autobild, auch die Sitze im Auto sind am Ende die gleichen und auch der Schallknüppel und auch das Lenkrad. Aber alles, was denn hinter der Verkleidung ist, das wird ausgetauscht. Ansonsten wird dieses Haus ja auch relativ ähnlich bleiben. Was machen wir also hier eigentlich nochmal?
Also ich würde sagen, Anlass für diese ganze Sanierung war hauptsächlich eine haustechnische Sanierung für das Gebäude und die Dachsanierung. Beides war einfach überfällig und dringend notwendig. Und das heißt also, haustechnisch betrachtet wird hier die Lüftung komplett ausgetauscht. Wir sind in jedem Raum unterwegs, um jegliche Kabel zu erneuern. Und Heizung und Sanitär gehört eben auch noch mit dazu. Und dadurch sind wir hier in jedem Raum, hinter jeder Wand, müssen durch jede Decke. Das hatte große Rohbaumaßnahmen zur Folge, was die Lüftung angeht, die eben vom Keller bis zum Dach geführt werden muss und wieder zurück. Das hat auch bedeutet, dass wir im Kinosaal alle Holzverkleidungen abnehmen mussten, um dort die neue Technik zu integrieren. Und das war sicherlich auch eine der größten Herausforderungen für uns, auch gestalterisch und auch in der Abstimmung mit der Denkmalpflege, um das hier möglichst unsichtbar einzufügen in das Gebäude. Und sodass, wenn nächstes Jahr alle hierher kommen, eigentlich gar nicht so richtig merken, dass wie viel Technik hier reingeflossen ist in dieses Gebäude und es aber qualitativ für ja, Elektrolüftung einfach sich viel mehr verbessert hat. Dann kommt natürlich auch noch die tolle Kinotechnik dazu, die Jörg ja auch noch optimiert. Und ja, das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe hier gewesen, das planerisch vorzubereiten und jetzt hier mit umzusetzen.
Also die einfachsten Sachen sind ja oft die schwierigsten. Am Ende sieht das alles ganz einfach aus. Man kommt hier rein und denkt, es ist ja genau wie vorher. Aber man hat eben nicht, wie beim normalen Bauen, erstmal einen Rohbau, dann installiert man und dann werden die Oberflächen hergestellt. Sondern hier ist es so, wir haben die Oberflächen, die sind alle denkmalgeschützt und werden alle behutsam und Stück für Stück abgenommen, demontiert, eingelagert, dokumentiert, die Schäden dokumentiert. Und dann bin ich ja erst in der Ebene, wo ich die alte Technik rauskriege. Und dann kann ich erst die Technik abbauen und dann kann ich erst die neue Technik einbauen. Und die muss wiederum in denselben Raum passen, wo vorher die alte Technik ist. Das ist auch eine Schwierigkeit, die gerade in der Planungsphase sehr herausfordernd war, weil natürlich jetzt in einem modernen Neubau von einem Kino, da werden großzügigste Technikräume und auch vertikale Verteilerschächte geplant. Wir mussten hier aber eben, um nachher wieder in das alte Bild zu passen, mit dem Vorhandenen auskommen. Und erst wenn ich diese neue Technik montiert habe, kann ich wieder die bekannten Oberflächen, die dann allerdings auch nochmal liebevoll restauratorisch aufgearbeitet werden, eben auch nicht neu gemacht werden. Wir machen hier schon sehr, sehr, sehr viel und am Ende wird man im besten Falle sehr, sehr wenig sehen.
Ja, genau. Jetzt kriegt man ein bisschen das Gefühl, warum wir hier 2 Jahre gebraucht haben, weil wir, wie du sagst, im Prinzip alles 2-mal gemacht haben oder alles 2-mal angefasst haben, zumindest von dieser originalen Ausstattung. Und es gibt auch ein paar Punkte, das ist jetzt auch schon Erwartungsmanagement, die wir noch beziehungsweise einfach nicht machen. Weil wie ihr ja auch gesagt habt, es ist ein besonderes Haus mit vielen wunderschönen Oberflächen. Wir haben vorher immer gesagt, es wird danach nicht keine Kratzer haben, aber zumindest weniger. Also wir wollten es auch nicht auf null runter sanieren. An der Fensterfront zum Beispiel in der Panoramabar, da haben wir jetzt noch nicht alles fertig abgeschlossen. Das Haus ist ja relativ groß, was man vielleicht, wenn man ein gutes Raumgefühl hat, von außen sieht, wo es manche Bereiche gibt, die gar nicht öffentlich zugänglich sind. Auch das nennen wir hier intern auf der Baustelle Ausbaustufe 2, die folgt noch. Also wir sind noch nicht fertig. Es ist auch ja nicht so, dass die York 92 dieses Haus übernommen hat, 96 gekauft und jetzt vor ein paar Jahren dachte, wir müssten hier mal was machen, sondern das eigentlich immer schon permanent alles, was dieses Haus generiert hat, wieder ins Haus gesteckt wurde. Und 2016 wurde schon die Fassade gemacht und so wird es eben auch zukünftig noch mal ein paar Maßnahmen geben. Bei mir war es ja so, ich wollte gerne in einem Kino arbeiten, habe mich dann auf der York-Seite umgeguckt, was es da so für Möglichkeiten gibt und bin dann am Ende hier gelandet. Und nach mehreren Jahren hier im Kino wurde ich dann irgendwann mal zu einer Sitzung mit den damaligen Architekten dazu geholt. Was jetzt über mehrere Schritte dazu geführt hat, dass ich zusammen mit Dominique und Klaus aus unserem Technikteam auf dieser Baustelle die Bauherrinneninteressen vertrete. Bei euch ist es andersrum. Ihr wolltet quasi immer auf eine Baustelle und seid am Ende im Kino gelandet. Ist das auch mehr oder weniger zufällig oder ist Kino für euch auch ein besonderer Ort, Kino im Allgemeinen oder gerade dieses Kino vielleicht auch? Gibt es da eine Vorgeschichte?
Also für mich persönlich gesprochen ist dieses Projekt guttun für meine Kulturseele, weil das natürlich eine ganz besondere Gebäudefunktion ist und auch eine besondere Bauherrenschaft. Also ich genieße das sehr. Ich habe das schon während der Planung sehr genossen. Es ist ein tolles Team, es sind tolle Auftraggeber. Und auch du bist ganz toll herangewachsen zu einem Bauherrn, Tore. Nein, ist ja nicht selbstverständlich. Also ist ja ein ganz anderes Aufgabengebiet nochmal, ganz andere Entscheidungen, die man plötzlich treffen muss. Und genau, ich komme selbst ursprünglich aus der Ausstellungsgestaltung und daher ist für mich diese Schnittstelle wieder zu einem Kulturbetrieb total toll. Und ja, das hat mir große Freude gemacht, weil es einfach nochmal ganz andere Menschen sind, mit denen man hier zusammenarbeiten kann.
Ja, also als Architekt ist es ja so, dass man jetzt mit so einem komplexen, aufwendigen Bauvorhaben nicht unbedingt am Beginn seiner beruflichen Laufbahn konfrontiert wird, sondern schon eher vielleicht, wenn man so will, in der Blüte der beruflichen Laufbahn steht. Und ich muss aber auch sagen, dass das schon einer der Höhepunkte meiner bisherigen beruflichen Laufbahn ist, weil es einfach von der Gebäudetypologie, also die das Haus selber, die Nutzung, auch die Architektur wirklich beeindruckend, herausragend ist und deswegen auch eine Freude und auch eine Ehre, da jetzt Teil dieses Teams zu sein, was hier die Sanierung betreibt. Und ich hätte es mir nicht besser wünschen können. Also so ein Bauvorhaben jetzt dann auch in dieser Phase meiner beruflichen Laufbahn zu erwischen. Das ist ja so, man sucht sich das eben nicht immer aus, ob man Einfamilienhäuser oder Garagen.
Also wir sagen immer once in a lifetime, aber wir würden es auch twice machen.
Na gut, sehr gerne. Vielen Dank, denn holen wir jetzt nämlich das nächste Gewerk in diesen schönen, kleinen, gemütlichen Raum.
Ja, vielen Dank an Daniel und Helen. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter, oder? Leonie, wer kommt als nächstes?
Als nächstes geht es um das große Feld Holz. Und Tore, wen haben wir denn da zu Gast?
Das sind Lars Geißler und Knut Lewandrowski von Geißler und Lewandrowski Restauratoren GbR.
Ich würde sagen, wir hören direkt rein.
Jetzt in unserem kleinen Podcast-Studio begrüße ich Knut und Lars. Diese Maßnahme wird durch öffentliche Fördergelder realisiert. Vom Bund und vom Land Berlin. Und bei solchen Maßnahmen ab 5, und ein bisschen Millionen muss man denn europaweit ausschreiben. Das ist quasi aus ganz Europa sich Unternehmen hier drauf bewerben können. Ihr sitzt jetzt in Weißensee. Da hat sich der europaweite Aufwand quasi sehr gelohnt. Als ich das erste Mal bei euch in der Werkstatt war, da ist mir ja das Herz aufgegangen. Das ist ein ganz szenischer Ort. Vielleicht wollt ihr sie einmal beschreiben, was das so für ein Ort ist und was ihr da so macht. Nicht nur oder vielleicht noch nicht in Bezug aufs Kino International, sondern so generell. Was machen denn Holzrestauratoren?
Ja, was machen wir da so? Wir restaurieren in erster Hinsicht. Und das ist eine Liegenschaft in Weißensee, ein alter flacher Garagenbau. Muss man sich vorstellen, schönes Rückgebäude, ganz viele Restauratoren, die sich da gegenseitig befruchten, verschiedene Fachbereiche. Und wir sind fürs Holz. Normalerweise Barock, Potsdam liegt vor der Tür in Berlin. Barock, immer nur Barock und alten Kram und jetzt mal was Frisches. Genau.
Ja, ich bin auch froh, dass wir wieder die 60er Jahre aufgreifen. Also wie Knut schon sagt, barocke Möbel und Altäre und Biedermeier-Schränke, oh ja, das haben wir langsam über. Und wir freuen uns, also ich freue mich wahnsinnig, wenn es ins Modernere geht. Egon Eiermann, die Kapelle hatten wir, jetzt das Kino wieder. Ja, erfrischend, schön, neuere Oberflächen, ganz andere Herangehensweise. Super.
Was haben wir denn hier für Oberflächen? Ich mache auch regelmäßig Führung durchs Haus und versuche mir immer all diese diversen Fakten in diesem riesigen Gebäude zu merken, aber ich verwechsel immer, was es hier so für Holzarten gibt. Vielleicht könnt ihr uns da einmal, weil das ja schon auch, wenn man über dieses Haus redet, genau, ist es eng mit Holz verbunden. Das ist ja ein großes Gestaltungselement. Was haben wir denn hier?
Wir haben hier den blanken Zeitgeist der 60er Jahre, da ein paar Jahre nach dem Krieg, einheimische Hölzer, einfache Materialien. Top ausgewählt. Glas, Aluminium und halt eben gut ausgewählte einheimische Hölzer. Da ist die Rüster, da ist die Esche. Unterstrichen mit sparsamer Farbigkeit.
Kirschbaum nicht zu vergessen.
Kirschbaum auch, genau. Und das natürlich im Wechsel und das quasi ganz dezent. Jetzt sind so ein paar Lichtschäden und so ein farblicher Verfall, möchte man meinen. Da kommt das nicht mehr ganz so stark raus. Ein bisschen konnte man da rauskitzeln, aber man muss sich das noch dezent kontrastreicher, sage ich mal, vorstellen, wie das hier eingebaut wurde.
Also ich muss sagen, am Anfang waren wir alle etwas verwirrt, weil die Rüster und die Esche bisweilen sich nach einer Weile farblich annähern Und besonders in den Eingangsbereichen an den Kassen sieht man, das ist der vordere Teil ist Rüster, dahinter ist Esche, ja.
Rüster ist ja aber die Holzart. Was ist der Baum?
Der Baum ist die Ulme, genau. Und erst wenn sie aufgeschnitten ist und als Holz verarbeitet wird, ist es die Rüster. Sehr gut, das wissen die wenigsten.
Habe ich genau. Vielleicht neulich gegoogelt.
Sehr schön, ja. Und genau, der Vorderbereich ist die Rüster und wir haben ja ganz viel demontiert und beschriftet und ausgebaut und dann hat man die Einzelteile in der Werkstatt und ich sehe da Kasse West und ab die Rüster und aber davor in Esche ergänzt und dachte, was ist denn jetzt los? Ist die Beschriftung falsch? Bis wir das dann erst nach einer Weile gesehen haben. Okay, der hintere Teil ist in der Esche, der vordere Teil ist in der Rüster. Kapiert man nicht, sieht man vorher gar nicht, wenn das alles so gleichförmig noch aussieht durch den gealterten Lack, durch die UV-Einstrahlung. Aber nach und nach hat sich das für uns dann auch gelichtet.
So Holze, unterschiedliche Holze wirken ja auch ganz anders. Habt ihr da Theorien, warum im Saal das, in der Panoramabar das?
Also meine Theorie ist dazu, dass das die Querschnitte sind. Dicke Bäume, dicke Bretter, schmale Bäume, schmal.
Ganz pragmatisch.
Und, ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass die Esche, die eher in dieses hellgelb-weißliche damals kam, in dem repräsentativen Teil ist vielleicht dann eher so eine Wohnzimmer-Atmosphäre gewollt, dass das ein bisschen gediegener ist.
Ja, doch, das habe ich mal gelesen, dass es darum ging. Also im Erdgeschoss haben wir im Boden zum Beispiel auch noch das gleiche Muster wie ums Gebäude herum. Wir haben diese großen, fast bodentiefen Glastüren und unten ja auch diese Riemchen an den Wänden, die auch ums Gebäude herumgehen, sodass dieser ganze Erdgeschossbereich noch mit außen verbunden ist. Und dann gehe ich durch diese langen Treppen, wo ich auch noch gar nicht sehe, wohin ich gehe, in einen ruhigeren, familiäreren tatsächlich Raum, wo ich dann auf die Straße runtergucke und nicht mehr Teil der Stadt bin. Das war eine ganz bewusste Intention von Josef Kaiser und seinem Team.
Da wird es bestimmt einen Spannungsbogen geben oder mit einem Bogen oder einer Delle, wie auch immer man sich das...
Genau. Helen hat das mal ausgerechnet, wie viele Holzlamellen wir hier haben. Wenn man alles aneinanderlegen würde, wären das über 7 Kilometer. Das ist, wenn man von hier vom International bis zum Delphi Lux geht, quasi der kürzeste Fußweg. Das ist jede Menge Holz. Ich stelle mir das, wenn ich wüsste, ich muss jetzt hier die einzelnen Kratzer wegschleifen und was könnt ihr gleich auch gerne nochmal sagen, was ihr da so gemacht habt. Also ab Kilometer 2 spätestens zermürbend vor. Was waren da eure Tricks, das auszuhalten?
Also ich muss sagen, das war natürlich super vorbereitet, dass wir die ganzen Lamellen im Kino lagern konnten und haben uns die dann sukzessiv wieder rausgezogen, in der Werkstatt restauriert und die fertigen zurückgebracht. Also wir wurden nicht erschlagen von dieser Masse. Wir konnten immer schön, komm Freitag, lass mal wieder ins Kino fahren, wir holen uns ein paar Lamellen. Und da ging das irgendwie recht flott daher. Und das Schöne ist ja, bei diesen 7 Kilometern und das war auch die Herausforderung daran, dass man sich schon eine Fertigungsstrecke baut. Und das mochten wir auch an diesem ganzen Auftrag. Das ist jetzt eine andere Masse, als wenn man mal eben einen Biedermeier-Schrank restauriert. Wir haben uns eine extra Lackierkabine eingerichtet. Wir haben quasi Frässtation eingerichtet, wo diese ganzen kaputten, zerschlissenen, sehr spitz zulaufenden Vorderkanten meterweise ausgefräst, ergänzt werden können. Und wir kamen uns vor wie eine kleine Fabrik mit einer wirklich gut funktionierenden Fertigungsstrecke und hervorragenden Mitarbeitern, die mit ihrer guten Laune das auch echt verwirklicht haben, dass das eigentlich recht reibungslos dann lief. Ja,
ja, über 7 Kilometer ist das eine. Nun kann man sagen, aber dort, wo die Lamelle bespielt wird im unteren Bereich, die Schäden sind Verschmutzung. Die weiter oben sind, sehen einfach mal besser aus. Gab ein paar Überarbeitungen, Reparaturen im oberen Bereich, aber das war eigentlich zu vernachlässigen. Insofern denke ich, die fetten Eingriffe, die waren eigentlich nur auf 3,5 Kilometern.
Ja, genau, das ist überschaubar.
Ich erinnere mich noch an einen Vorbereitungstermin mit der Denkmalpflege in der Panoramabar, wo wir auch ganz lange über die Holzlamellen gesprochen haben und in welcher Art und welche Ausführung wir sie restaurieren wollen. Und am Ende dieses Termins meinte unser Projektsteuerer Fred Hofstetter, wenn noch einmal jemand Lamellen sagt, raste ich aus. Auf die Gefahr hin, dass es uns allen so geht. Könnt ihr noch mal ein bisschen über die Lamellen erzählen?
Das musste mal kleiner und mal größer ausgefräst werden. Die Latten sind aus Kiefer und dann furniert. Dann mussten quasi einzelne Furnierchen niedergelegt werden, es mussten Kittungen gemacht werden, es musste mal konstruktiv das Massivholz gefestigt werden. Also da war alles dabei, wie bei einem Möbel. Da steht die Lamelle dem Möbel nicht nach.
Man kann sich ja vorstellen, dass 60 Jahre Party gefeiert wird in dem Raum und die Leute dann hinterher die Bierflaschen in den Kästen abräumen und an der Wand entlang schruppern, dass die dementsprechend zerdallert waren.
Kaugummis, ja, genau. Tausende von Kaugummis.
An den Lamellen.
Überall. Lamellen, Bar, überall Kaugummis.
Gab es Trinkgeld? Ich erinnere mich, dass manchmal, wenn wir Lamellen hervorgehoben haben oder bei irgendwelchen Besichtigungen vorab.
Natürlich.
Oder, genau, in irgendwelchen Heizkörpern noch ganze Portemonnaies teilweise lagen.
Zerrissene Kinokarten, Jugendweihe, Gelöbnis, Festkarten, solche Klappkarten.
Im Kassenbereich war auch spannend. Also ich glaube, das ganze Sammelsurium.
Westgeld, Rubel.
Ost-D-Mark, ja genau, von Pfennig.
Tschechische Kronen, alles dabei.
Habt ihr das als Trinkgeld aufgenommen oder haben wir das irgendwo archiviert und können das ausstellen?
Das liegt bei mir in der Rubelbank. Ah.
Da liegt alles. Wenn ihr irgendwas brauchst, kommt beim Knut in die Hobelbank, der findet uns.
Was wir beim Auszug schon gefunden haben, mein Herz ist aufgegangen. Ich glaube, es war Toni Kroos Hanuta-Aufkleber von 2006, der da auch schon quasi denn seine fast 20 Jahre lag. Was war denn nicht zermürben, sondern was war richtig schön? Wo konntet ihr euch kreativ austoben? Was hat euch am meisten Freude bereitet?
Also kreativ austoben, na gut, ist natürlich immer so eine Sache, ne? Von der Restaurierung her probiert man es ja eher in den normalen Zustand zurückzuversetzen. Die Kreativität bleibt da etwas auf der Strecke. Aber besonders unten die Tresen, die ja dann auch als Bar benutzt wurde, die waren natürlich massivst geschädigt. Das Furnier, das nur auf der Deckfläche lag, halt großflächig abgekratzt, weggeschabt. Es gab Wasserschäden und dieses Furnier haben wir ja auch nur stellenweise ergänzt. Wir probieren als Restaurator uns natürlich immer auf die Fehlstelle zu beschränken. Das heißt nicht großflächig alles runter und neu zu furnieren, sondern wirklich die durchgeriebenen Stellen, die Fehlstellen nur partiell zu ergänzen. Das heißt, wir fräsen mitten in der Fläche was aus und brauchen natürlich ein Furnier, das genau wieder in diese Maserung hineinpasst. Da fertigen wir uns dann durchsichtige Folien an, malen da die Maserung drauf und gehen dann dieser durchsichtigen Klebefolie so lang über passendes Furnier, bis wir fast annähernd dieses Stück haben und setzen das wieder ein. Und das kann man dann bestimmt auch, also die ist jetzt abgedeckt leider, aber kann man dann gut sehen, wenn die wieder in Betrieb ist. Das ist dann ein wildes Sammelsurium an Einsetzungen, aber das macht doch richtig Spaß, weil ich sag mal, alles in allem fügt sich das und sieht wieder sehr homogen und geschlossen aus. Und wenn man näher hinguckt, sieht man bestimmt an die, ich schätze mal, 50 Holzergänzungen allein an der einen Abdeckplatte.
Für mich ist es der Filmrollenschrank, der oben im Bildwerferraum ist. Der wird für die Öffentlichkeit leider nicht zu sehen sein.
Sehr selten, aber hin und wieder, durchaus. Da arbeiten wir dran.
Der hat natürlich was, weil der einfach runtergerockt und gearbeitet ist. Der war nicht kaputt, da war so viel Energie drin, ein ganz eigenes Schadensbild. Und der darf das auch in Würde behalten. Und da mit dem Konzept so eine Kreativität zu finden, was ist machbar, ist es noch brauchbar, funktioniert der Schrank noch als solcher und bleiben die Erinnerungen, das fand ich eigentlich ziemlich cool. Genau.
Also als ich die gestern gesehen habe, war ich richtig mal wieder von eurer Arbeit sehr beeindruckt. Das ist sehr schade, dass das also eigentlich der Raum ist, wo das Bild entsteht, aber der sehr selten nur bei Führungen hin und wieder mal besichtigt wird. Beziehungsweise ich hatte auch schon ein paar Führungen im Sommer von interessierten Baustellenbesichtigungen. Da habe ich den Leuten aktiv gesagt, heute dürft ihr mal das Holz anfassen, was natürlich jetzt grundsätzlich nicht verboten ist. Jeder, der dieses Haus betritt, darf es erleben mit allen Sinnen. Außer vielleicht.
Hauptsache, er klebt sein Kaugummi nicht dran.
Hauptsache, er klebt sein Kaugummi nicht dran und die Holzlamellen vielleicht auch nicht mit dem Geschmackssinn erleben. Aber grundsätzlich, ich stelle mir das schon vor, dass hier die ersten paar Wochen die Leute wirklich nah durch dieses Haus gehen, das Holz wirklich anfassen, erleben, was ich hier gemacht habe. Da sieht man nämlich erst ganz genau, wenn man dran steht, jetzt zum Beispiel auch unten bei den Tresen, da die herzliche Einladung, das mal sich genauer anzugucken. Da wird es viel zu entdecken geben. Was passiert denn jetzt noch? Also wir haben überall die Holzlamellen. Wir machen einen Lamellencounter vielleicht. Haben wir schon wieder dran. Ihr habt ja aber noch ein paar Mitarbeitende, die hier im Gebäude unterwegs sind. Was machen die gerade?
Also eigentlich geht es jetzt nur noch um die Feinarbeit. Es ist alles rückgebaut Und jetzt werden noch kleine Kittstellen geschlossen. Es kommen Retuschen. Wir müssen wieder an die gleiche Stelle, die uns leider vorher der Elektriker wieder verrammelt hat, weil da eine Steckdose gefehlt hat, fangen da wieder an. Also im Großen und Ganzen, ich sag mal, wir haben 98% der Arbeit durch und warten aber jetzt eigentlich auch noch bis kurz vor der Fertigstellung, weil dann kommen wir bestimmt nochmal mit unserem kleinen Retuscheköfferchen und gehen nochmal durch und retuschieren finale Kratzer, Macken, die nochmal reinkommen. Das ist immer so auf Baustellen. Man kann das abkleben und schützen, so gut man will. Da fällt nun mal die Leiter dagegen. Da sind wir niemandem böse. Das ist einfach, wie es ist. Aber genau, zum Schluss werden wir das alles schließen und kurz vorm Schluss noch mit unserem Reinigungsläppchen und dem Retuschepinselchen durchgehen. Und dann passt das.
Genau, alles dann auf Zuruf, was jemandem noch auffällt. Und das muss man sich so vorstellen wie ein Berg, den man erklimmt, bis oben nichts mehr da ist. Genau.
Dann wird man runtergerutscht. Ich meine, es gibt wirklich auch wahnsinnig viele Arbeiten, die im Vorfeld vergessen worden sind. Das ist auch immer so. Da ist hier noch eine kleine Steckdose, die geschlossen wird, weil noch gar nicht klar war, dass die jetzt ausgebaut wird. Oder
sowas wie die Handtaschenablagen kommen noch, das sind große Spiegel dran, Spiegel werden gehangen, es fehlt noch ein Heizkörper im Abgang. Ja, ich brauche keinen Zettel mehr, wir haben das im Kopf, aber irgendwie, das fehlt halt nicht. Noch.
Genau, Mist, hätten wir es doch mal aufgeschrieben. Naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Wir rufen denn im Januar an, hier fehlt noch
was. Lernt was.
Wir sind nicht weit weg, 10 Minuten, das ist ja auch das Schöne an dem Auftrag. Komm, wir fahren mal eben runter, messen doch mal aus, sind zum Mittag wieder da. Ja, das ist schon ganz praktisch.
Da möchte ich auch mal ein Lob für die Tischlerei Meier noch sagen, ganz kurz, weil die Schnittstelle bei uns war mit den Lamellen zu den Rahmen. Es gibt immer so 7 Lamellen auf einem Rahmen und die Schnittstelle war genau unter der Lamelle, Oberfläche, Rahmen. Und da ging das Hand in Hand und wenn das nicht funktioniert hätte, da hätten wir beide Firmen aufgerieben. Top, top Leute und super Zusammenarbeit. Danke.
Danke, Richard und Team. Wollt ihr noch was loswerden?
Tatsächlich will ich was loswerden, weil ich mich erinnert habe, mit meiner Liebsten in der Panorama-Bar gestanden zu haben vor vielleicht 10 Jahren. Und dann steht man da so rum und langweilt sich ein bisschen, bevor der Film losgeht und guckt sich das alles so an. Und Steffi ist auch eine Restauratorin. Und da haben wir schon gesehen, meine Fresse, ist das verranzt hier. Und dann kam der Anruf, dass man sich hier bewerben kann und wir haben das bekommen und ich weiß noch, wo wir hier das erste Mal drinne waren, da war, glaube ich, nur ein Fotograf da mit einer Drohne, der hier drin rumgeflogen ist. Du, Tore, hast uns da die Tür aufgemacht und dann saßen wir oben und dachten, haben uns da in die Panorama-Bar-Sitze reinfallen lassen und dachten nur, boah,
eine schöne Anzahl an Lamellen hier.
Dieser erste Eindruck, oh je. Gut, das muss ja dann noch alles wieder rein. Ja, jetzt ist wieder alles drin. Genau.
Lief doch wunderbar.
Das wollte ich unbedingt noch loswerden.
Genau, das Haus hat natürlich eine lange Geschichte. Habt ihr noch eigene Geschichten dazu? Wollt ihr da noch was loswerden?
Als ich hier angekommen bin, 96, ich glaube 97, war ich das erste Mal im Kino. Bin dann hier rein. Ich weiß nicht mehr, welcher Film es war. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich ganz euphorisiert zu meinem Kumpel und Mitbewohner Chrisse gerannt bin und meinte, Mann, da ist ein Wahnsinnskino, da kommt man sich vor wie in einem James-Bond-Film. Ich war wirklich hin und weg und seitdem mag ich dieses Kino. Ich bin dann auch jahrelang auf dem Arbeitsweg dran vorbeigefahren und habe mich wirklich immer über die selbstgemalten Plakate gefreut, wo man da so schön an der Ampel steht und mal gucken kann. Also von daher hat mich das schon auch sehr gefreut, dass wir dann wirklich hier anlegen konnten. Es ist wirklich eins meiner Lieblingskinos schon immer gewesen und wird es auch jetzt wohl bleiben.
Ja, das ist für Berlin auch was Besonderes, wenn ich gefragt werde von Leuten, was machst du gerade und so, ja, machen das international. Jedes Mal die Geschichte von jedem, welchen Film als erstes da gesehen wurde, wen man da kennengelernt hat, alle kriegen ein rosiges Lächeln hin. Das ist irgendwie so eine Erinnerung, das wird man irgendwie nicht vergessen, wie Jugendweihe oder keine Ahnung. Doch, ist schon eine Hausnummer.
Vielen Dank nicht nur für diese vergangenen Minuten und dieses sehr anregende Gespräche, sondern für eure Arbeit in diesem Haus. Auch da, das Thema hatten wir schon mit den Architekten. Es sieht am Ende aus wie vorher, aber wie es aussieht, ist wirklich nochmal eben nicht mehr 60 Jahre Nutzung, sondern wunderbare Ästhetik bei trotzdem bestehendem Charakter. Das ist euch wirklich sehr gelungen. Vielen Dank dafür.
Bitte. Wir danken auch. Tschüss.
Mit wem sprichst du denn jetzt als nächstes?
Anke Weidner war einer der Gründe, warum ich dachte, wir müssten unabhängig von euren Ansätzen eigentlich mal eine Podcast-Folge über dieses Haus machen, weil ihr zuzuhören mich jedes Mal fasziniert. Jetzt begrüße ich hier in unserer Synchronsprecherkabine Anke. Anke ist die Textilrestauratorin. Ich erzähle immer sehr gerne, dass du ja schon vor Schließung am Projekt beteiligt warst und die Voruntersuchung gemacht hast. Und beim allerersten Termin, als wir uns kennengelernt haben, das muss denn so 2023 gewesen sein. Das heißt, da habe ich schon 10 Jahre in diesem Haus gearbeitet. Und du hast dir den Vorhang ohne größere weitere Infos 10 Minuten angeguckt und wusstest aus deiner Expertise dann mehr über den Vorhang, als ich in diesen 10 Jahren gelernt habe. Das hat mich sehr beeindruckt. Vielleicht kannst du da nochmal erzählen, was ist dir als erstes aufgefallen oder was waren so verschiedene Punkte, die dein Interesse geweckt haben?
Mir ist als allererstes der Zeitgeist aufgefallen. Ich dachte, wie abgefahren ist es wirklich aus den 60er Jahren noch ein Stück Textil im Raum, in der Raumausstattung zu haben mit der Wirkung der Zeit. Und ich habe auch eine sehr, sehr hohe Ehrfurcht von dem, was der Vorhang erlebt hat, wer alles davor stand. Sowas nimmt das Objekt auf und ich finde, das strahlt es auch aus.
Bei diesem Vorhang, der hängt ja jetzt in Teilen 60 Jahre. Jetzt haben wir auch unter unseren Podcast-HörerInnen wahrscheinlich nicht allzu viele, die sich an die Eröffnung 63 erinnern können. Aber er hat ja auch eine gewisse Werdegeschichte und ist mit diesem Haus gewachsen auf eine Art. Kannst du das einmal runterbrechen?
Wir haben, als wir den Vorhang begutachtet haben, auch Archivrecherche betrieben und historische Fotos angeschaut und relativ schnell beobachtet und festgestellt, dass er überarbeitet ist im jetzigen Zustand. Und in der ursprünglichen Situation war die gesamte Fläche, also die gesamten 300 Quadratmeter voller Pailletten. Heute sind ungefähr nur noch die Hälfte der originalen Paillettenbahnen erhalten. Dadurch ergibt sich diese Streifenwirkung. Aber im ursprünglichen Zustand hatten wir ein Glitzer-Sparkling-Erlebnis über die gesamte Fläche. Und es muss gewirkt haben wie ein golden- und silberfarbener Wasserfall.
Mir wurde, als ich angefangen habe zu arbeiten, erzählt, dass der immer so war. Und tatsächlich bei einer der Führungen, die ich durchs Haus angeboten habe, haben mich Leute darauf hingewiesen, als quasi erste Quelle, dass der mal komplett paillettig war. Und dann haben wir damals ein bisschen recherchiert und konnten das tatsächlich belegen. Aber ihr seid dann noch mal tiefer rein.
Wir haben recherchiert und konnten über Bildmaterial relativ exakt feststellen, dass er Ende 1978 überarbeitet wurde. Und das Ganze können wir belegen mit Fotos von Jugendweiheveranstaltungen. Also wir haben quasi in den Berliner Bekanntenkreis einen Aufruf gestartet, wer seine Jugendweihe vor diesem Vorhang erlebt hat und konnten tatsächlich über eine Kollegin genau feststellen, wann sie vor diesem Vorhang stand. Und damit haben wir den Beleg, wann dieser Vorhang quasi umgeändert wurde.
Das heißt, der hing 15 Jahre, hing dann nochmal 45 weitere. Was war denn da in den ersten 15 Jahren?
Das statische Problem des Paillettenvorhangs ist, dass es kein Gewebe ist. Die Struktur dieser Fläche ergibt sich aus einer Maschenware. Es ist quasi ein riesiges Gestrick.
Maschenware, für mich als Laie nochmal kurz runtergebrochen, kurz definiert.
Maschenware heißt, wir haben eine Flächenbildung aus einem Fadensystem. Und dieses Fadensystem hält als zweites Element die Paillettenstränge. Und das bildet eine Fläche. Die Frage ist aber, wer konnte sowas? Man braucht für die Herstellung solcher Flächen eine eigene Maschine, ein eigenes Know-how. Das gab es in der Zeit in Sachsen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dieses Gewebe in Annaberg-Buchholz mit Namen überlieferten VEB Flitterschlunk produziert worden. Und die waren damals spezialisiert auf die Herstellung von Pailletten, Karnevalssachen, Kostümen, Accessoires, also einfach von Dekorations, also von Dekorationsgeweben. Und es gibt eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die quasi auch das, also die Fläche, das, den Stoff für diesen Vorhang auch gefertigt haben.
Das heißt, diese Maschenware, sehr aufwendig produziert, aber dann, warum musste man nach 15 Jahren mutmaßlich das umgestalten, wenn man da so viel Mühe reingesteckt hat?
Wir gehen davon aus, dass auch der ursprüngliche Vorhang ein Futter hatte. Und wir vermuten aber, dass die Schicht oder die vordere Schaulage an Pailletten nicht verbunden war mit dem Futter. Dass die also lose voreinander hingen und gegeneinander gearbeitet haben. Und das ist das Problem, wenn das im Gebrauch einfach immer wieder auf und zugezogen wird, dann entstehen Schäden. Und an der Stelle ist der Nachteil einer Maschenware, wenn es eine Schadstelle gibt, dann habe ich tatsächlich eine Laufmasche. Mit 78 haben wir quasi einen Gebrauch von oder einen Erstgebrauch von 15 Jahren. Das ist auch überzeugend, dass man nach der Zeit halt eine Ansammlung von Schäden im Vorhang hatte und deswegen reagiert hat. Und man hat die Reparatur oder die Umänderung vermutlich in einem relativ schnellen Zeitfenster realisiert. Und man wird irgendeinen Betrieb, der überhaupt mit diesen Massen und Flächen umgehen konnte, beauftragt haben, relativ schnell und radikal mit der Nähmaschine das umzuarbeiten und dann dementsprechend wieder hinzuhängen.
Und diese Geschwindigkeit hat sich ja auch wiedergespiegelt in zwei kleinen Fehlern.
Wenn man als Zuschauer im Saal sitzt und diesen schönen Effekt des Vorhang auferlebt, sieht man als Textiler an der linken Vorhanghälfte, dass im oberen Teil leider zwei Stoffbahnen verkehrt herum, also quasi 180 Grad gedreht, montiert wurden. Und das äußert sich in einem völlig anderen Glanzbild. Das haben wir jetzt in Absprache mit den New York Kinos quasi wieder geändert. Und wenn der Vorhang dann demnächst wieder hängt, wird man sich da nicht mehr dran stoßen.
Fairerweise, also für mich als wie gesagt, Laien, wenn ich mir vorstelle, ich sitze da vor 300 Quadratmetern Stoff, dass mir da mal so eine Paillettenbahn falsch rum rutscht, das verwundert mich nicht. Entsprechend beeindruckend ist, mit wie viel Sorgsamkeit und Aufwand ihr da jetzt reingeht. Der Vorhang wurde natürlich direkt nach der Schließung demontiert. Dann wurde nochmal das Sanierungskonzept verfeinert und dann habt ihr relativ schnell angefangen, daran zu arbeiten. Wie viel Arbeit fließt jetzt in diesen vor?
Wir haben bei der Bearbeitung immer mehrere große Themen und das erste große Thema ist die Reinigung. Wir haben einen guten Kooperationspartner gefunden, das ist die Spree Textilpflege, die uns die Reinigung auch realisiert hat. Wir haben die Bahn getrennt, abgenommen vom alten Trägergewebe, damit wir sie einzeln bearbeiten konnten. Die Alternative wäre tatsächlich gewesen, jede Paillette einzeln zu bearbeiten.
Wie viele Pailletten sind es?
Es sind insgesamt 21 Millionen Pailletten, die für diese aktuelle Fläche verarbeitet wurden. Das heißt, im Originalzustand hatten wir über 40 Millionen Pailletten. Wir haben die Bahnen immer zusammengerollt, gesichert, dass dann während der Reinigung nichts passiert, mussten die mehrfach umrollen, damit das Lösemittel auch entsprechend an alle Bereiche rankam und haben damit einen sehr, sehr guten Reinigungseffekt erzielt. Das Ganze hat insgesamt schon über 3 Monate gedauert, ist sehr, sehr viel Überlegung und Vorarbeit drin und dann die eigentliche Abarbeitung geht dann relativ schnell.
Auf der rechten Seite waren besonders viele Schadstellen, die wir gar nicht richtig einordnen konnten. Und dann hatten wir irgendwann die Erkenntnis, dass wenn man tagsüber Kinoeinlass macht, durch beide Türen, und wir machen den meistens nur über die auf die Leinwand guckend linke Tür, wo die Panoramabar davor ist, wenn ich aber auch die rechte Tür nutze, fällt tatsächlich durch die Südausrichtung des Hauses Sonnenlicht durch die Panoramabar, durch die Filmschleuse bis auf die Leinwand und beziehungsweise eben während des Einlasses auf den Vorhang. Das heißt, wir haben selbst im dunklen, fensterlosen Kinosaal UV-Schäden. Daher war dieses Trägergewebe nicht mehr zu retten. Was war da der Verlauf? Auf was hängt der Vorhang oder auf was sind die Pailletten jetzt montiert?
Es ist im Ursprung auch schon ein Viskosegewebe. Das ist einfach, baut sich ab und dementsprechend gibt es da Alterungserscheinungen und Verbräunungen. Und die waren wirklich meterweise und die haben das Gewebe quasi zermürbt und auch nicht mehr tragfähig gemacht. Und dann war in einer, also einfach in einer gegenseitigen Besprechung die Überlegung, ob man dieses Trägergewebe genau in der Materialität der damaligen Zeit nochmal erschafft und damit wieder die ursprüngliche Farbigkeit hat und vor allen Dingen auch wieder eine Stabilität. Und das ist jetzt die Basis oder die Grundlage, auf die Paillettenbahnen dann wieder montiert werden. Und das aber mittlerweile händisch, also nicht mehr mit Maschinennähten, sondern das ist ein sehr großer Aufwand, dass das wirklich mit Handnähten alles passiert.
Und jetzt die letzten Schritte. Auch ihr, die Holzrestauratoren, saßen in Weißensee. Wo ist euer Atelier?
Wir sitzen die Nachbarn der Holzrestauratoren und sitzen quasi auf dem gleichen Gelände, auch in Weißensee. Und dürfen jetzt aber die letzten Monate hier im Haus die Endkonfektionierung des Vorhangs vornehmen. Haben hier einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, der überhaupt die 10 Meter hat in der Länge, um die ganzen Vorhanghälften wieder zusammenzusetzen. Das hätten wir platzmäßig im eigenen Atelier gar nicht realisieren können.
Stimmt, du hattest direkt am Anfang von einem Monumentaltextil gesprochen. Das war auch was, was ich vorher nicht gehört hatte, was ich denn allen rum erzählt habe. Wir haben ein Monumentaltextil. Was macht ein Monumentaltextil? Gibt es da eine Definition? Was macht ein Textil zum Monumentaltextil?
Diese Impression, der Eindruck, dass man im Verhältnis zum menschlichen Maßstab sich zurücknimmt. Und das geht los bei Tapisserien, die so 3, 4, 5 Meter groß sind. Und wenn man jetzt aber einen gesamten Vorhang von insgesamt fast 10 Metern Höhe und 30 Metern Breite vor sich hat, dann macht das auch was mit einem.
Genau, durch die Raffung, das darf man gar nicht unterschätzen. Also die Leinwand selbst sind, glaube ich, 17 Meter, aber genau durch diese Raffung ist es einfach so viel Stoff und schwerer Stoff.
Ja.
Das wird auch nochmal spannend, den da anzubringen. Also das macht es zu einem Monumentaltextil. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch monumental viel Arbeit, oder?
Das stimmt. Wir sind insgesamt mit einem Personenaufwand von 20 MitarbeiterInnen in das Projekt gegangen. Viele engagiert in ihrem ersten Beruf anders oder als Studenten unterwegs und haben uns dann aber quasi immer unterstützt. Und wenn man jetzt so grob die Kalkulation durchrechnet, dann stecken insgesamt ungefähr 12.000 Arbeitsstunden in der Restaurierung.
Ich erinnere mich noch an eine Besichtigung, damals noch bei euch im Atelier, wo denn, ich glaube, Cosi war es, parallel angefangen hat. Überall auf dem Boden liegen einzelne Pailletten rum, die dann manchmal per Hand noch aufgesammelt wurden. Und um einzelne Schadstellen zu rekonstruieren, hat sie sich denn die Mühe gemacht, die per Hand aufzufädeln, um das zu herzustellen. Und ich glaube, der Termin ging so eine Dreiviertelstunde. Und am Ende des Termins hat sie uns dann ganz stolz so 15 Zentimeter gezeigt. Und da dachte ich auch, ähnlich wie bei den 7 Kilometern Holzlamellen, das ist auch Arbeit, die man wirklich lieben muss.
Das funktioniert alles nur mit einem guten Team. Es ist Teamarbeit, auf jeden Fall.
Ja, wie diese ganze Sanierung mit vielen sehr kompetenten und sehr liebevoll engagierten Gewerken umgesetzt werden konnte. Vielen Dank, Anke.
Dankeschön.
Wir haben jetzt sehr viele Einblicke in dieses Großprojekt der Sanierung bekommen. Und ich hoffe, alle, die zugehört haben, freuen sich wie wir unfassbar darauf, wann dieses Kino wieder aufmacht. Und wahrscheinlich ist das jetzt die Frage, die sich alle stellen. Wir haben ja schon angeteasert, dass das Kino International vor GTA 6 wieder öffnen wird. Durch die Verschiebung von GTA 6 ist dieser Zeitrahmen jetzt noch ein bisschen größer geworden. Aber Tore, du kannst mehr dazu sagen.
Na, Marvin, der Ball lag bei dir. Dieser wunderbare Spruch, der kam von dir und den hast du dir schon vor der Verschiebung ausgedacht. Das heißt, das schließt das Zeitfenster. Wir haben ja auch schon ein paar Mal erwähnt, was für öffentliche Baumaßnahmen und für Baumaßnahmen in Berlin ja auch herausragend ist, dass wir im Zeitplan sind. Das heißt, wer jetzt recherchiert, findet schnell heraus, dass wir bei der Schließung in einem Idealfall von dem zweiten Quartal 2026 gesprochen haben. Wir haben gerade nochmal nachgerechnet, die Monate April, Mai und Juni wären. Also 3-Monats-Zeitfenster, wenn alles glatt läuft, mit Puffer. Vielleicht läuft auch alles so glatt, dass man gar keinen Puffer braucht. Wer weiß das schon? Auf jeden Fall ein Grund, auf allen Kanälen, allen Plattformen zu folgen.
Und das ist ja schon eine ganz besondere Leistung. Möchtest du noch irgendjemanden besonders herausheben oder ist das wirklich, weil alle so an einem Strang gezogen haben?
Ich habe es ja gesagt, wir sind kein Bauunternehmen, sondern wir sind ein Kulturunternehmen. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier an gewisse Gewerke oder an Bereiche in unserem York-Unternehmen herantrete und sage, hier das und das passiert, dann ist das für alle erstmal was anderes und auch so eine Kostenverfolgung für eine Baustelle ist was ganz anderes als für eine einzelne Veranstaltung. Aber da sind wirklich auch alle geschlossen dahinter, weil es ein Haus ist, was uns allen am Herzen liegt, in allen Bereichen. Jetzt hier, gerade in den letzten Monaten, ist natürlich unser Haustechnik-Team, unsere ganze Technikabteilung, Dominik, Klaus, unsere ganze IT, sind alle hinterher, sind regelmäßig hier. Da muss man auch immer wieder drauf aufpassen, wenn man, wir zum Beispiel heute, wir dürfen diesen Blick nicht verlieren für dieses besondere Haus und für diese super spannende Baustelle, dadurch, dass wir es jetzt schon gewöhnt sind. Aber das ist ein ganz großer Gemeinschaftsaufwand. Also nicht nur York intern, sondern eben auch mit all diesen Gewerken, mit unserem Projektsteuer Fred Hofstetter und Peter Becker, mit ABK, die ganze Ingenieursleistung gemacht haben, das Team um Herrn Dunkelmann und Nico Koch, den Bauleiter. Also es gibt eine ganz lange Namensliste. Es wird vielleicht auch irgendeine Art von Abspann geben, mal auf der Leinwand.
Wir müssen unsere eigene Post-Credits sehen.
Genau. Und es ist natürlich, also wie gesagt, jeder Cent eigentlich, den dieses Haus generiert, fließt in das Haus. Das heißt, wir haben auch unser Publikum zu danken. Wir haben allen deutschen SteuerzahlerInnen zu danken. Ohne diesen Förderaufwand wäre das auch nicht möglich gewesen. Ja, der Stadt Berlin. Nicht nur als politische Institution, sondern als alle.
Sehr schön. Vielen Dank, Tore, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch nochmal an alle Gäste, die wir heute bei uns hatten. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ihr möchtet auf gar keinen Fall verpassen, wann das Kino International wieder öffnet, dann könnt ihr unter www.kino-international.com euch in den E-Mail-Verteiler eintragen und dann seid ihr unter den allerersten, die den exakten Eröffnungstermin erfahren, sobald er feststeht.
Ich sag Ihnen jetzt, es ist
Der YorkCast ist eine Produktion der York Kinogruppe. Zu uns gehören 14 Filmkunstkinos in Berlin und ein Partnerkino in München.
Unsere Redaktion besteht aus Celine Hochgräber, Leonie Steinhau und Marvin Wiechert. Bei Schnitt und Mischung werden wir unterstützt von John Fischer und unser Cover und Artwork stammt von Lea Fleming.
Unser Disclaimer für jede Folge: Alle Gäste, Hosts und PanelistInnen sprechen hier über ihre private Meinung zu Filmen. Die ist natürlich nicht repräsentativ für das gesamte Unternehmen.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn in der Podcast-App eures Vertrauens, bewertet uns und vor allem empfiehlt uns im Freundes- und Bekanntenkreis gerne weiter. Das hilft uns sehr.
Und wenn ihr mehr Filme bei uns sehen wollt oder diesen Podcast unterstützen möchtet, dann denkt doch drüber nach, ob ihr York Unlimited Mitglied werden wollt. Da bekommt ihr für einen festen monatlichen Betrag unbegrenzt Zugang zu Filmvorstellungen, Rabatt auf Snacks und Getränke und noch Rabatt auf Tickets für Begleitpersonen. Mehr dazu findet ihr auf unserer Webseite www.york.de/unlimited.
Und solltet ihr darüber hinaus noch weiteres Feedback, Kritik oder Themenvorschläge für neue Folgen haben, dann erreicht ihr uns am besten per Mail unter cast@york.de.
Das war's und wir sehen uns in 2 Wochen wieder.